Heute bei «Apropos» der Bundesrat in den USA.
You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we're charging them essentially half. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia.
Mit 31% Zoll hat Donald Trump der Schweiz droht.
Der Zollhammer aus den USA kommt. Wie reagiert die Schweiz darauf?
Seither fragt sich der Bundesrat, kann man diesen Entscheid noch abwenden? Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Wirtschaftsminister Guy Parmelin wollen das jetzt versuchen. Sie sind gestern in die USA gereist und treffen dort unter anderem den amerikanischen Finanzminister Scott Bessent. Der Bundesrat will die grösste Handelsmacht der Welt, also von der Bedeutung der kleinen Schweiz, überzeugen. Kann das gut kommen? Wie eng sind die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA eigentlich? Und wie haben sie sich verändert, seit Donald Trump an der Macht ist? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mira Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, wenn wir ein paar Wochen zurückgehen, dann hat es da den Moment gegeben, wo die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter fast schon so als Trump-Flüsterin gehalten hat, oder?
Ja, genau. Sie hat mit dem Donald Trump telefoniert, ziemlich überraschend, 20 Minuten lang. Überraschend darum, weil alle probieren, mit dem Trump zu telefonieren und der kleinen Schweiz ist es gelungen. Und vor allem hat das Telefonat nachher für Aufsehen gesorgt, ist in der Washington Post unter anderem erwähnt worden, weil der Trump dann umgehend seine Zölle wieder zurückgenommen hat, beziehungsweise für 90 Tage sistiert hat. Und dann ist darüber spekuliert worden, ja, ist jetzt das Karin Keller-Sutter gewesen, die Donald Trump davon überzeugt hat, auf die Massnahmen zu verzichten, die weltweit den Börsenkurs hat lassen, in Keller rauschen.
Karin Keller-Sutter ist es gelungen, mit Donald Trump zu telefonieren, wie sie auf X mitteilte. Sie habe dabei die Schweizer Haltung in Handelsfragen übermittelt, aber auch Wege, die Anliegen der USA aufzunehmen.
Vermutlich war es nicht ganz sie allein gewesen, oder?
Vermutlich eher nicht. Aber gleichzeitig, es war auch die Zeit, in der man an den amerikanischen Finanzmärkten gesehen hat, dass sich die Verwerfungen vertiefen, wo man gesehen hat, dass Staatsanleihen plötzlich in Bewegung gekommen sind, die Preise in einer Richtung, wo man gesehen hat, auch die Verunsicherung geht sehr, sehr tief. Es war ein Moment, wo Donald Trump musste reagieren, sonst hätte es eine internationale Finanzkrise von einem gröberen Ausmaß zu befürchten gegeben. In erster Linie dürfte das den Ausschlag geben.
Das sind eben die Tage, wo sozusagen die ganze Welt in Schockstarre war über Trump seine Zollpolitik. Anfang April, jetzt gut zwei Wochen später nach dem Telefon, reist Karin Keller-Sutter zusammen mit dem Wirtschaftsminister, mit dem Guy Parmelin, in die USA. Was haben Sie dort vor?
Karin Keller-Sutter ist eine Bundespräsidentin, sie ist aber auch für das Finanzdepartement zuständig. Und in dieser Funktion nimmt sie an den Treffen von der Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds teil. Beim Guy Parmelin ist es ähnlich. Zudem gibt es noch Treffen im Kreis von der G20, Notenbankgouverneure etc. Das ist immer im Frühling und im Sommer, zweimal im Jahr. Das ist immer auch so eine Gelegenheit, wo sie dann allerlei bilaterale Treffen machen und kurz mal etwas besprechen, wo sie in anderen Kontexten nicht die Möglichkeit haben. Und das Jahr ist natürlich die Aufmerksamkeit besonders gross, weil alle wollen mit den Amerikanern reden, alle wollen den Amerikanern erklären, warum die Zölle nicht eine gute Idee sind.
Auch Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin haben dort so bilaterale Treffen organisiert. Unter anderem treffen sie den US-Finanzminister. Der Präsident Donald Trump selber, den treffen sie nicht. Das im Gegensatz zu anderen europäischen Staatschefs und Staatschefinnen in den letzten Tagen. Zum Beispiel die italienische Premierministerin Giorgia Meloni oder der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre. Der ist jetzt dann in den nächsten Tagen in den USA und trifft Donald Trump. Ist die Schweiz dann am Schluss doch zu unbedeutend, um den Präsidenten zu treffen?
Ja und nein. Also bis jetzt haben wir ja nur den Ueli Maurer gehabt, der beim Donald Trump ins Weisse Haus hätte können als Bundespräsident. Also das wäre für die Schweiz ein riesiger Coup. Die Frage ist aber auch, ob das für die Schweiz tatsächlich so wünschenswert wäre. Oder Giorgia Meloni war dort gewesen, weil sie den Trump gut kennt und er sie gut mag. Sie war auch dort gewesen, um für die Europäer so ein Türchen zu öffnen. Trump hasst die Europäische Union. der norwegische Premierminister, ist eine gute Frage. Oder? Das ist ein Land, das nicht Mitglied ist von der Europäischen Union, das aber NATO-Mitglied ist, so ein bisschen ganz eine andere Wirtschaftsstruktur und ganz eine andere Geografie als die Schweiz, aber doch von einer ähnlichen Größe. Und die kommen jetzt einen Termin über beim Trump, hat das die Schweiz auch sollen haben. Dann muss man einfach sagen, Norwegen ist Mitglied von der NATO, Norwegen ist für die Amerikaner interessant, weil sie in der Arktis sehr präsent sind, militärisch vor allem. Das ist ja ein Thema, wo der Trump die ganze Zeit drüber redet. Grönland ist so das Thema, weil die Frage ist, ob China, Russland oder die USA die Arktis kontrollieren können. Und für die Schweiz stellt sich die Frage, ja, was wäre denn überhaupt der Vorteil davon, wenn man den Trump jetzt könnte sehen? Also wir sind in einer Phase, wo der Trump hohe Zölle ankündigt. Alle sind schockiert und jetzt probieren alle, einen Deal überzukommen. Bis jetzt hat kein Land einen Deal überkommen. Man weiß, dass Trump mit mehreren Regierungen am Verhandeln ist, konkret. Mit Indien zum Beispiel. Mit Japan ist er letztlich einfach so in ein Treffen hineingeplatzt, wo die Japaner da gewesen sind. Aber bis jetzt hat es noch niemand geschafft. Und die Frage ist, würde man überhaupt das erste Land sein, das einen Deal abschließt? Wenn man ein grosser Block ist wie die Europäische Union vielleicht. Wenn man aber ein kleiner, einigermaßen beweglicher Player ist wie die Schweiz, vielleicht sogar eher nicht. Vielleicht ist es sogar von Vorteil, wenn man mal schaut, abwartet. Was kommen andere Länder für Deals über? Was bedeutet das für uns? Was müssen wir anbieten? Was können wir allenfalls rausholen? Die Gefahr ist auch, wenn wir die erste wäre und zu gut verhandeln würde, würde Trump dann plötzlich den Deal wieder aberkennen. Und dann ist auch die Frage, ob man überhaupt schon bei einem Punkt ist, wo man einen Deal in Reichweite hat. Oder? Also die Trump-Administration ist jetzt seit 3 Monaten dort. Viele Posten, Verwaltungsposten, Beamtenposten sind nicht besetzt. Also die haben rein personell Kapazität gar nicht, um all die Arbeiten zu machen, die man da muss machen, um einen Handelsvertrag auszuarbeiten. Also rein physisch, wer genau erledigt die Arbeit? Wer rechnet aus, welche Zolltarife das es wo braucht? Und dass die Schweiz jetzt da ein bisschen an der Zeit vergeht und gar nicht unbedingt darauf drängt, einen Knalleffekt zu haben und im Weißen Haus empfangen zu werden, ohne dass man einen konkreten Nutzen daraus hat, das ist durchaus auch verständlich. Und was wir bis jetzt wissen, ist eben, dass Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin den Finanzminister treffen. Sie probieren auch den Handelsbeauftragten zu treffen, den Jamieson Greer. Das ist noch nicht ganz klar, ob das funktioniert und wenn. Aber was man immer gehört ist, all die Gespräche finden unter dem Vorbehalt statt, dass der Donald Trump dann im Hintergrund noch Ja oder Nein sagt. Und alle die Gespräche sind immer noch Gespräche, wo man durch den Boden bereitet. Also ich glaube, man darf auch nicht erwarten, dass jetzt da plötzlich ein Knall vorkommt. Ein Knalleffekt wäre für die Schweiz vielleicht symbolisch viel wert, aber ob denn das tatsächlich auf die Länge wird bestehen würde, schwierig zu sagen.
Die Schweiz ist ja nicht das einzige Land, das gerade eben versucht, am Schluss auf so einen Deal hinzuschaffen. Von welchen Voraussetzungen aus startet wir denn? Also, welche Bedeutung hat die Schweiz jetzt rein wirtschaftlich eigentlich für die USA?
Also die USA haben für die Schweiz selbstverständlich sehr viel die grössere Bedeutung als die Schweiz für die USA. Die USA sind der grösste Handelspartner von der Schweiz, wenn man individuelle Länder anschaut, gerade hinter der Europäischen Union, wenn man es in Blöcke anschaut. Aber gleichzeitig ist die Schweizer Präsenz für die USA nicht zu unterschätzen. Und das erzählen jetzt die Schweizer auch die ganze Zeit da in den Vereinigten Staaten. Also die Schweizer Unternehmen, die investieren Milliarden in den USA. Wir haben gerade das Beispiel von Roche, wo 50 Milliarden investieren in den nächsten 5 Jahren. Das sind Investitionen, wo Arbeitsplätze hinterstecken. Die Schweizer Botschaft hat da eine recht umfangreiche Dokumentation aufgestellt, wo sie bei jeder Gelegenheit seit Jahren immer wieder vorstellt, wenn Amerikaner da sind, da wird aufgezählt, dass Schweizer Firmen, die in den USA tätig sind, sehr viel höhere Löhne zahlen als der Durchschnitt. Ich glaube, es sind schon um die 170'000 Dollar im Jahr, recht ein hoher Ansatz. Die Schweiz ist eines der wichtigsten 10 Länder, was direkte Investitionen in den USA geht. Das ist eine Funktion vom wichtigen Finanzplatz in der Schweiz. Also wir sind da zwar ein kleiner Player, der aber durchaus seine Bedeutung hat. Und in einzelnen Bereichen ist die Bedeutung sogar noch viel grösser. Wir denken zum Beispiel an die Pharmaindustrie, wo Covid-basiert ist, haben die Schweizer Unternehmen zusammen mit den amerikanischen Unternehmen den Moderna-Impfstoff hergestellt und entwickelt. Das sind so Nischen, wo die Schweiz jetzt probiert, geltend zu machen. Gleichzeitig ist man darauf angewiesen, dass man Beziehungen spielen kann. Der ehemalige Botschafter in der Schweiz, Edward McMullen, wird da viel genannt. Das war ein politischer Botschafter in der Trump-Regierung 1 und der ist gut vernetzt in der Republikanischen Partei. Wir wissen, dass die nächste Botschafterin wird Calista Gingrich sein. Die ist noch nicht bestätigt, ist also noch nicht in der Funktion, aber deren ihre Mann Der Newt Gingrich und sie sind sehr, sehr gut vernetzt in der Republikanischen Partei. Die gehören nicht zum innersten Kreis, aber zum inneren Kreis um den Donald Trump. Und solche Beziehungen probiert man dann eben zu nutzen, zum Gehör zu finden. Nicht zuletzt gibt es zum Beispiel auch eine Stiftung, American Swiss Foundation, die so die gegenseitigen Beziehungen auch wirtschaftlich pflegt. Und der Präsident dort, der Robert Jufra, ist einer der persönlichen Anwälte von Donald Trump. Also es gibt ganz viele so Verflechtungen, die persönliche Verflechtungen sind, aber das ist etwas, was nach der Schweiz probiert zu nutzen in diesem Beziehungsnetz, um ihre Argumente vorbringen.
Also die Beziehung zwischen der Schweiz und den USA, die hat eben nicht nur die wirtschaftliche Dimension, sondern wie du jetzt auch erwähnt hast, den Wissenstransfer, die persönliche Ebene. Ich möchte noch ein bisschen die Beziehung von diesen beiden Ländern genauer anschauen und ein bisschen zurückblenden. Wenn man das jetzt mal historisch anschaut, welche Beziehung verbindet denn die Schweiz mit den USA?
Man kann das in der Ideengeschichte anschauen, also die französische Revolution und die ganzen politischen und philosophischen Überlegungen hinter denen findet sehr stark auch in der Westschweiz statt. Und das sind Ideen, die nachher den Weg über den Atlantik findet. Das sind Ideen, die Gründerväter der USA beeinflussen, wo sie die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, wo sie die Verfassung geschrieben haben, die amerikanisch. Und das sind Ideen, die nachher den Weg wieder zurückfinden in die Schweiz. Wir haben auch unter den Gründervätern in den USA und ihrem Umfeld haben wir auch Schweizer. Also wenn Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin ins Finanzministerium gehen, dann laufen sie dort an einer Statue vorbei vom Albert Gallatin. Das ist ein Genfer, der damals da in die USA ausgewandert ist und dann Karriere gemacht hat in den USA, auch Finanzminister war und ganz eine einflussreiche Figur war. Und das Ganze spielt sie nachher wieder zurück in die Schweiz, in der Zeit, wo sie nach der Restauration probiert, ein moderner Bundesstaat zu werden. Und die Schweizer, die liberalen Gründerväter, lassen sich dann stark von der US-Verfassung und vom US-Staatsaufbau inspirieren, was sie die Schweizer Bundesverfassung machen. Darum, also wir sind beides föderale Staaten. Man sieht in den USA, der Kongress besteht aus dem House of Representatives, einer grossen Kammer und dem Senat, einer kleinen Kammer. Das ist ja genau gleich bei uns auf der Bundesebene. Und so gibt es ganz viele Verflechtungen. Darum nennt man die beiden Länder auch Sister Republics, aber Republiken, wo Schwestern sind im Geist etc. Aber das mal gesagt, haben sich nach der Entwicklung schon sehr, sehr unterschiedlich angelassen. Also einfach das einleuchtendste Beispiel in den USA ist die Verfassung mehr oder weniger sakrosankt. Man kann die fast nicht abändern. Das letzte Verfassungsamendment ist aus den 70er Jahren, seither gibt es keins mehr. Und die allerwichtigsten sind alle schon 200 Jahre und älter. Und in der Schweiz ist das etwas völlig anders. Oder? Unsere Verfassung wird ab und zu general revidiert. Wir haben Sachen wie das Absenzverbot drin gehabt, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Also bei uns ist das ein lebender Text. Und in den USA ist das ein Text, der fast wie ein Bibeltext betrachtet wird, der einfach feststeht in der Zeit. Wir haben keinen Präsidenten in der Schweiz, wir haben kein Zwei-Parteien-System. Also man sieht dann auch sehr, sehr viele Unterschiede, wo manchmal der Gedanke von der Sister Republic auch so ein bisschen wie eine Nostalgie erscheinen.
Mhm. Aber trotz dieser unterschiedlichen Entwicklungen ist ja die Beziehung zwischen der Schweiz und den USA auch politisch doch lang eigentlich sehr wechselseitig gestaltet gewesen, oder?
Ja, klar. Also wir können mal den Zweiten Weltkrieg anschauen. Die Schweiz hat dort widerstanden mit einer gewissen Anpassungsfähigkeit, wie wir ja wissen, gegenüber Nazi-Deutschland, aber ist neutral geblieben, ist auch nicht besetzt worden und ist von den USA darum auch immer als ein wichtiges Land angeschaut worden und nachher umso mehr. Die Schweiz ist ja zum Beispiel nicht Mitglied von der NATO, hat aber eigentlich immer sehr stark mit den USA zusammengearbeitet. Man hat im Sicherheitsbereich schon früh auf amerikanisches Material kaufen. Schweizer Kampfjet-Piloten sind in den USA trainiert worden. Eben offiziell nicht NATO-Mitglied und trotzdem relativ stark eingebunden in so den westlichen Sicherheitsbereich und klar nicht im kommunistischen osteuropäischen Bereich. Und eben zudem starke Handelsbeziehungen. Viele Amerikaner haben den Schweizer Finanzplatz kennt und geschätzt, weil man hätte können Geld verstecken können. Zuerst für Leute, die halt wirklich müssen flüchten mussten, zum Beispiel vor Nazi-Deutschland später, aber dann auch, was vor dem Fiskus einfach versteckt haben, vor der Steuerbehörde. Und die Schweiz ist auch ein beliebtes Reiseziel für die Amerikaner. Also schon der Mark Twain, der berühmte Schriftsteller, der Huckleberry Finn beschrieben hat, und der Tom Sawyer war in der Schweiz, gewesen, hat Luzern und die Innerschweiz bereist etc. Also, und das ganze, der ganze Mythos von dem kleinen Alpenland mit den grünen Wiesen und den schönen Seen und den Schoggi und den Kuhglocken und Kuckucksuhren kommen immer wieder. Das verbindet die Amerikaner auch stark mit der Schweiz. ja, das ist so ein Land, das die Amerikaner gerne haben.
Also hält sich der Mythos auch bis heute, erlebst du das auch so in deinem Umfeld in den USA?
Ja, absolut. Also ich bin zum Beispiel im Winter Skifahren in den Rocky Mountains, weil ich einfach sehr gerne Skifahre. Und da in Washington, an der Ostküste, ist Skifahren nicht gleich gut wie in Europa. Aber die Leute da gehen eher auf Europa Skifahren, weil es auch dort billiger ist. Und vor allem die, die sich da in Washington können leisten können, die gehen sehr gerne in die Schweizer Alpen Skifahren und ein bisschen Raclette und Fondue essen.
Okay, man kann sich fast nicht vorstellen, dass Skifahren irgendwo teurer noch ist wie in der Schweiz. Aber in dem die Beziehung zwischen der Schweiz und den USA, wir haben jetzt über die positiven Zuschreibungen und Bilder geredet, aber es hat schon auch immer wieder Spannungen gegeben zwischen diesen beiden Ländern.
Ja, selbstverständlich. Also, wir mögen uns gut das Bankgeheimnis erinnern an die ganzen Diskussionen, wo der damalige Finanzminister Hans-Rudi Merz gesagt hat, da wird sich die Welt zentral ausbeissen. Und ein paar Wochen später war das Bankgeheimnis beerdigt gewesen, weil die Amerikaner gesagt haben, dass sie das nicht mehr akzeptieren. Wir haben die ganzen Spannungen um die nachrichtenlosen Vermögen, wo die Banken sich zum Teil geweigert haben, Nachforschungen bis ins Detail zu machen über Vermögen, die vor allem von der Nazi-verfolgten jüdischen Familien in der Schweiz versteckt worden sind. Es gibt es immer wieder und die Schweiz hat sich dann auch immer wieder sehr anpassungsfähig gezeigt. Also beim Bankgeheimnis hat man sich so lange gewehrt, man musste notrechtlich lösen und das Bankgeheimnis gegenüber den USA quasi abschaffen. Es ist klar, die USA sind die erste Sicherheitsmacht auf dem europäischen Kontinent. Sie sind ein sehr wichtiger Handelspartner. Die Schweiz bringt ihre Argumente vor, aber letztlich beugt sie sich vielfach der Macht vom Faktischen, weil einfach die USA sehr viel die potentere Wirtschafts- und Militärmacht sind.
Wie verändert sich jetzt die Beziehung unter Donald Trump als neuem US-Präsident?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die bestimmt auch kontrovers diskutiert wird, wenn man das mit Leuten diskutiert, die die Schweizer Regierung vertreten, dann tönen die zwangsmässig sehr pragmatisch. Die schauen, was sind die Interessen der Schweiz, wie können wir die Interessen geltend machen. Und in der Öffentlichkeit findet die Diskussion dann eher ein bisschen moralisch aufgeladen statt. Oder? Der Donald Trump provoziert als Präsident, er stellt vieles in Frage, was wir nicht gerne in Frage gestellt sehen. Und er regt die Leute tatsächlich auf. Jetzt ist die Frage, ja, wie soll man mit dem Geschäft machen, soll man sich mit dem arrangieren? Das ist für die Schweizer Behörden viel, viel weniger eine Frage. Natürlich müssen die probieren, dass es wirtschaftlich irgendwie funktioniert. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, den grössten Handelspartner einfach kurzfristig zu vergraulen und gegen sich aufzubringen. Und ich glaube, genau in dieser Logik bewegt sich jetzt Karin Keller-Sutter als Bundespräsidentin. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie als Politikerin ganz anders funktioniert als Donald Trump und dass sie ganz andere Werte vertritt als Donald Trump. Aber sie wird sich hüten davor, Donald Trump anzugreifen und zu kritisieren, im Wissen darum, dass das für die Schweiz vielleicht könnte eben so einen Knalleffekt geben und ihr könnte Sympathien eintragen, dass es aber der Schweiz und ihrer Wirtschaft und den Leuten, die in dieser Wirtschaft nachher auch Arbeit haben, würde massiv schaden. Und man kann da sehr lange darüber diskutieren, wo ist die richtige Mischung aus Anpassung und aus eben Rückgrat zeigen und Widerstand leisten. Fakt ist, die Schweiz muss da irgendwo ihren Weg suchen und wo genau man denn die Abwägung macht, zwischen wo kommt man dem Trump entgegen und wo zieht man den Schlussstrich. Ich glaube, die läuft ständig weiter, die kann man auch nicht einmal abschließend beantworten.
Aber wenn ich dir so zulasse, dann hat man schon mit der Schweiz ein bisschen einen David und mit den USA quasi einen Goliath. Also schon eine Machtdynamik, die asymmetrisch ist am Schluss.
Ja, sehr klar. Und das hat sich besonders darin gezeigt, wo Donald Trump dann seine Zölle angekündigt hat. Oder? Also die Schweiz hat vorbereitet, man hat Argumente austauscht. Ich habe vorher die Broschüren erwähnt, wo die Schweizer seit Jahren immer wieder zeigen in den USA, wie viele Investitionen, dass man die Schweizer Wirtschaft in den USA macht, wie viele Arbeitsplätze dass sie schafft etc. Und dann kommt Trump und sagt, die Schweiz hat 31% Strafzölle, viel mehr noch als die EU, die er ja hasst, während der Schweiz sehr gut mag, das hat er auch immer wieder erkennen in der ersten Amtszeit. Er weiss, wo die Schweiz ist, er steht auch in der Ferien als Junge und so. Und trotzdem behandelt er die Schweiz schlecht. Und in dieser Dynamik hin, den Weg zu finden, das hat die Schweizer wirklich geschockt, weil mit dem hat niemand gerechnet gehabt. Und jetzt, wie aber geht man mit dem um? Wie findet man den besten Weg, um Trump erklären, dass er wieder von diesen Zöllen abrücken soll. Das ist jetzt eben das, was man genau am Probieren ist. Was der Trump wahrscheinlich nie wird machen, ist herstehen und sagen, oh, ich habe mich geirrt, sorry, die Schweiz ist doch gut. Da muss man einen anderen Ausweg finden, einen gesichtswahrenden Ausweg, einen Weg, wo der Trump kann sagen, er hat jetzt einen super Deal gefunden, die Schweiz kommt ihm wahnsinnig entgegen, America first, und so ein Päckchen muss man ihm jetzt schnüren. Mhm. Und gleichzeitig muss er ein bisschen Substanz drin haben, also die Schweiz schützt zum Beispiel den Landwirtschaftsbereich sehr stark in der Schweiz vor Produkten aus den USA. Zum Beispiel Schweinefleisch, aber auch beim Rindfleisch, bei Avocados, bei verschiedenen Sachen. Und dort muss jetzt die Schweiz halt Weg suchen in den Diskussionen mit den Amerikanern. Wo haben die Amerikaner das Interesse zum Zoll abbauen, zum Vorschriften abbauen, und wo kann es die Schweiz innenpolitisch auch umsetzen?
Mit was konkret, jetzt abgesehen von der Landwirtschaft, könnte denn die Schweizer Delegation jetzt bei der US-Regierung punkten? Was kann sie sozusagen von ihrer Seite in den Deal hineingeben?
Offizielle Statements sind eher vage. Was man so ein bisschen weiss, ist, was der Guy Parmelin in einem Interview gesagt hat. Man hat auch verschiedene Medienberichte darüber, von unserer Redaktion, auch von anderen, in welche Richtung dass es etwa könnte gehen. Also, das lässt sich auch relativ schnell an einer Hand abzählen. Also, ganz sicher wird die Schweiz ins Feld führen, dass Schweizer Unternehmen Milliarden investieren in den USA. Der Donald Trump will ja, das erklärte Ziel von diesen Tarifen ist eins von denen, ist Arbeitsplätze in die USA zurückholen. Das heisst, man bringt Schweizer Unternehmen dazu, zu kommunizieren, wie viel sie in den USA investieren. Das machen auch Unternehmen aus anderen Ländern so. Und eben, wir haben es auch von Roche gehört, 50 Milliarden in den nächsten 5 Jahren. Novartis hat, glaube ich, 23 Milliarden angekündigt. Man kann davon ausgehen, dass all die Investitionen nicht wegen der Schweizer Regierung, wegen dem Schweizer Bundesrat angekündigt werden, aber man packt dann das in eine Kommunikation rein, die das alles zusammenfasst. Dann gibt es noch 2-3 technische Vorschriften, die man abbauen kann. Aber zum Beispiel bei Landwirtschaftsprodukten kann man noch etwas machen. Und letztlich ist nochmal die Frage, beim Kauf von Rüstungsgütern, die Schweiz tut ja auch massiv nochmal aufrüsten, ob dort noch zusätzliche Zusammenarbeit möglich wäre.
Aus heutiger Sicht betrachtet, wie realistisch ist es, dass all das am Schluss wird lange, dass der Donald Trump von diesen 31% Zöll wieder könnte abrücken?
Der Trump hat letztlich null Interesse an diesen 31% Zöll gegenüber der Schweiz. Also die Amerikaner brauchen zum Beispiel Schweizer Medizinalprodukte. Es gibt andere Produkte, die darauf verzichten können. Also die Chance, dass man da einen Deal rausbringt, die ist einigermaßen intakt für die Schweiz. Das heisst allerdings nicht, dass es nicht Verwerfungen gibt. Andere, also ein Teil der Zölle wird bleiben. Man hat auch gesehen, dass der Schweizer Franken unglaublich stark geworden ist gegenüber dem Dollar in den letzten Wochen. Das heisst, Importe werden verteuert. Also die Verwerfungen von diesen Zöllen, die werden weitergehen, selbst wenn man einen Deal findet mit dem Trump.
Danke vielmals, Fabian, für die Einschätzungen.
Danke, Miriam.
Wer sich noch mehr möchte in das Thema vertiefen, wir haben auch noch einen Hintergrundartikel von Philipp Loser und von Christian Zürcher zu der Bundesratsreise in die USA und ihrer politischen Bedeutung. Und wer noch mehr möchte hören zu Themen aus den USA, in der aktuellen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» redet mein Kollege Noah Fendt auch mit dem Fabian Fellmann über die Ausschaffungspolitik von Donald Trump. Die Folge die findet ihr auch als Bonus im Feed von «Apropos». Mein Name ist Mira Gabatuller. Ich habe für die heutige Folge vom Podcast «Apropos» mit dem Fabian Fellmann geredet, und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Und die nächste Folge, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.